dies ist der Bereich, auf den der Glaube sich erstreckt. Der Glaube hat es mit Überschaubarem und Nicht-Überschaubarem zu tun. Dieser Glaube, wo wir es nicht mehr mit Überschaubarem zu tun haben, mit Verifizierbarem, dieser Glaube beruht immer, wenn er biblisch ist, auf verifizierbarem Glauben. Es kann diesen nicht geben nach der Heiligen Schrift ohne diesen. Deshalb ist dieser Glaube nicht unvernünftig. Nur wenn wir trennen, scheint es unvernünftig zu sein. Aber wir haben ja, wie eben darauf hingewiesen wurde, die Geschichte. Ja? Wir haben also Verifizierbares. Jesus Christus ist gesehen worden. Gott hat gesprochen. Er hat sich gezeigt. Es gibt Evidenz dafür. Wie sagt man zu Deutsch? Aber es ist noch ein R, oder vielleicht besser ein R-Weiß dafür, dass es gibt natürlich Dinge, die wir nicht überschauen können. Zum Beispiel, niemand kann die Schöpfung selbst überschauen. Ja, das war bevor der Mensch da war, beziehungsweise als der Mensch geschaffen wurde, kam, aber er war nicht dabei, gewissermaßen bevor, als Gott sagte, lasst uns Menschen machen. Es ist genau wie bei einem Kind. Ein kleines Kind kommt auf die Welt und schreit. Der Schrei ist in einem gewissen Maße ein Zeichen des Nichtvertrauens. Und auch ferner, in der ersten Zeit, wenn es etwas braucht, schreit es. In einem gewissen Maße ist das Kommunikation, Meldung, das stimmt. Aber es gibt viele Situationen bei Kleinkindern, wo es nicht nur das ist, sondern Ungeduld. Das heißt, es will jetzt haben, was es braucht. Hinzu kommt natürlich der Aspekt der gefallenen Natur, dass ich jetzt haben will, was ich haben will, wo ich es haben will und so weiter und so weiter. Aber das einmal ausgelassen, wir sprechen jetzt vom Glauben. In dem Maße, wo das Kleinkind lernt, dass die Mutter da ist und seine Bedürfnisse befriedigt, es bekommt zu trinken, es nach der Sauberkeit wird geschaut und so weiter, dann lernt es zu vertrauen. Und die Zeitspanne zwischen Bedürfnis und Erfüllung, beziehungsweise nein, Bedürfnis und Meldung des Bedürfnisses kann sich verlängern, sodass ein Kind ruhig bleiben kann, auch wenn es mal die ersten Bedürfnisse wie des Hungers spürt. Es weiß, die Mutter kommt. Und das dehnt sich dann aus in der Erfahrung mit der Mutter und mit dem Vater. Je älter das Kind wird und je positiver die Erfahrungen mit den Eltern, je mehr Vertrauen ist da zu den Eltern. Das heißt, wenn der Vater dann sagt, ich komme in 2 Tagen wieder, dann weiß in Anführungsstrichen das Kind das. Aber weiß ist nur eine Beziehung zur Vergangenheit. Es hat erlebt, dass der Vater sein Wort hält. Und aufgrund davon extrapoliert es und sagt, dort, wo es nicht kontrolliert, das Kind kann ja nicht, weiß ja nicht, ob der Vater wiederkommt. In diesem Sinne, ja? Nur in diesem Sinne weiß er es. Er extrapoliert also. Das tut die Wissenschaft und das tun wir. Ja? Aufgrund unserer Erfahrungen extrapolieren wir. Ob das zurechtgetan wird oder nicht, das muss dann die Zukunft zeigen. Ja? In dem Sinne können wir nicht beweisen, gewisse Dinge beweisen. Wir können nur sagen, aufgrund der Erfahrung ist es so gewesen. Aber wir haben die besten Erfahrungen gemacht mit Gott. Ja? Deshalb, letztlich, in der absoluten Sprache bleibt es relativ. Die Sache des Beweises. Ja.
Kann man dann davon rausgehen und sagen, ohne Erfahrung, ohne Vergangenheit kann man nicht glauben?
Nicht ganz. Mir scheint, dass der Mensch grundsätzlich eine Veranlagung hat zu vertrauen. Mir scheint, es gehört zum Wesen zum Sozialwesen des Menschen, zur Sozialseite. Er vertraut grundsätzlich. Von der Sünde her haben wir auch gleichzeitig Misstrauen, sodass Atheismus wirklich logisch ist für die Nichtchristen. So, wenn diese Denkweise nicht überwunden wird durch die Gnade, durch eine neue Umpolung, dann ist das durchaus verständlich. Aber es ist beides da. Ja? Er lebt also im Zwiespalt. Aber sein Atheismus bzw. seine Skepsis ist für ihn wirklich Natur. Er zweifelt von Natur aus. Aber das ist nicht Schöpfung. Von der Schöpfung her sind wir angelegt, mit einem anderen umzugehen. Und in positiver Weise. Man denkt von ihm, wie man von sich selbst denkt. Ja, das ist automatisch bei uns. Das ist Veranlagung. Ich setze voraus, das ist ein Axiom, so wie ich bin, so ist er. Und wenn ich mich selbst einigermaßen kenne, dann setze ich voraus, dass es bei ihm auch so ist. Das verifiziert sich dann in der Sprache, meinen wir. Ja? Das deckt sich, aha, er spricht unter den Umständen genauso, wie ich sprechen würde. Und da wird die Beziehung dann ausgebaut.
Ja? Ich wollte noch was anderes sagen. Und zwar halte ich das auch nicht für durchgängig, dass das Weltreich immer von Vernunft bestimmt ist. Wenn wir die Geschichte verfolgen, sehen wir sehr viele unvernünftige Sachen, auch in der Geschichte. Oder wenn wir daran denken, dass manche Weltreiche entstanden sind aufgrund einer Ideologie, was ja auch ein Glaubensaussage ist oder ein Glaubensgrundsatz, und auf diesen arbeitet man hin. Wenn man zum Beispiel die Ablösung der Weimarer Republik durch das Hitler-Regime sieht, dann haben die ja auch Glaubensaussagen gemacht. Wenn das und das geschieht, dann kommt dieses Reich zustande. So glaube ich, dass also in den Weltreichen auch diese Unvernünftigkeit eine große Rolle spielt.
Sehr gut. Sehr gut. Nun, gehen wir weiter. Jedes kann unendlich besprochen werden. Das Weltreich hat das Wesentliche, wird wahrscheinlich das wesentliche Wort sein. Das Weltreich hat das wesentlich mit der zweiten, das Reich Christi hat es wesentlich mit der ersten Tafel des Gesetzes zu tun. Das heißt, mit Gottesdienst und Glauben der wahren Christen und derer, die es werden möchten. Derer, die es werden möchten, ist wahrscheinlich zweideutig. Wenn es sich auf die Mission bezieht, dann kann es stehen bleiben, wenn nicht, nicht. Aber lassen wir das. Wie verhält es sich mit der ersten und der zweiten Hälfte der Tafel, Gesetzestafel? Einverstanden? Nicht? Wo nicht?
Ich glaube, dass das zweite nicht unter das erste geht. Und das merken wir auch in der heutigen Zeit, wie die Gebote der zweiten Tafel immer mehr eingeschränkt werden und auch nicht kontrollierbar sind. Besonders die letzten Gebote, die anderen schon.
Sie würden, hier kommen wir, stoßen wir auf etwas Grundsätzliches. Im Grunde ist die Durchführung des Schöpfungsauftrages nicht möglich ohne einen Heilsgott. So können wir es vielleicht sagen. Unsere Zusammenarbeit mit der Welt am Schöpfungsauftrag bleibt also relativ. Wir wissen, dass der Mensch, dass die Welt nicht verwandelt werden kann ohne Heil. Ist nur begrenzt.
Ja? Also ich würde dieser These schon so stimmen, weil es stimmt schon, dass das Gottesreich stärker oder überhaupt die Beziehung zwischen Gott und mir betont, während das Weltreich mehr die Beziehung zwischen mir und dem Nächsten, diese Beziehung regelt. Und das sieht man ja auch in den weltlichen Gesetzen. Die haben ja nichts anderes, als die Beziehungen zwischen den Menschen irgendwie lebbar zu machen, vertretbar zu machen. Von daher finde ich diese These ganz gut.
Ja.
Ich glaube auch, dass im Grunde genommen diese Frage der zwei Reiche wäre, schon eine große Hilfe ist. Die Problematik, die ich mit der Seele, die taucht hier jetzt auf, in dem, was der Bernd gerade sagte. Wie weit kann ich das trennen? Wie weit komme ich da in eine Gespaltenheit hinein? Die Schwierigkeit habe ich also wirklich mit dieser ganzen Lehre. Einerseits finde ich sie richtig und sie hilft mir, überhaupt diese ganze Problematik zu verstehen, zwischen Politik und mein Christsein. Aber gerade zum Beispiel bei diesem Punkt der Gebote Gottes, wie kann man das, wie bleibt aber die Beziehung zwischen den zwei Tafeln? Wo sind die Scharniere?
Ja. Wir werden also von dreierlei sprechen müssen, wie ich das vorhin tat, bei den Aufträgen. Wir werden erstens sagen müssen, sie sind zu unterscheiden. Die zwei Reiche sind zu unterscheiden. Zweitens, sie überlappen. Drittens, wir arbeiten an der Relation, an der Beziehung. Inwiefern unterscheiden sie sich? Inwiefern überlappen sie? Das ist die große Schwierigkeit. Und da müssen wir jeweils von Fall zu Fall weiterarbeiten, weil wir haben erst Grundsätze aufgestellt, wenn wir sagen, sie unterscheiden und sie überlappen. Aber diese Grundsätze müssen jetzt ausgearbeitet werden in der Praxis. Bestimmt. Im Weltreich bedarf es politischen, juristischen, erzieherischen, fachlichen Sachverstandes. Im Reich Christi bedarf es allein des Glaubens an Gottes Verheißung und Gnadenwort. Im Weltreich bedarf es politischen, juristischen, erzieherischen, fachlichen Sachverstandes. Im Reich Christi bedarf es allein des Glaubens an Gottes Verheißungs- und Gnadenwort. Ist etwas leichter, glaube ich. Oder? Ist es selbstverständlich oder schwierig? Warum heben Sie nicht die Hand? Selbstverständlich, dass es nicht stimmt? Warum sind Sie hier? Brauchen Sie erzieherische Sachkenntnisse? Ja, bitteschön.
Das ist einerseits richtig. Das ist ja auch der Vorwurf, den oft die Politiker machen, wenn die Kirche sich zu Wort meldet. Ja? Dann wird oft gesagt, ja, was versteht ihr eigentlich? Und es ist ja auch richtig, es braucht politischen Sachverstand und so weiter in den schwierigen, komplizierten Fragen und da hat man als Christ oft nicht den Durchblick. Andererseits kann man aber nicht sagen, dass man als Christ nur den Glauben nötig hat, denn gerade auch als Christ braucht man ja Sachverstand in all den vielen Fragen des Alltags.
Ja, hier geht es um die zwei Reiche in sich. Ja? Die Frage ist, braucht es für die Durchführung des Reiches Christi politische Sachkenntnis, erzieherische Sachkenntnis für diesen Bereich? Ja? Natürlich braucht es für den, aber dann reicht ja die Kirche wieder in das Weltreich hinein. Das bezweifelt auch Luther nicht. Ja? Dieses Reich kann nicht ohne die Gemeinde leben. Jetzt verwechsel ich, glaube ich, Huntemann sagt das, ja. Aber Luther sagt auch etwas. Das Blatt habe ich hier nicht dabei. Aber, auf jeden Fall, in dieser These, glaube ich, ist das, was Mühlhaupt meint. Aber kann die Gemeinde nur vom Glauben an Verheißung leben?
Ja.
Braucht sie nicht noch mehr als...
Die Erziehende, also die geistliche Erziehung der Gemeinde. Man braucht Erziehung an sich.
Ja.
Sachkenntnisse von zum Beispiel von dem Wort Gottes.
Von der Sprache.
Von der Sprache.
Da muss man mit Timotheus 2,2 argumentieren. Was ich dir gelehrt habe, muss andere lernen, das sind
also,
Fachkenntnisse.
Ja.
Das sind die Durchführung des Reiches doch richtig.
Ja.
Der Gemeinde gessen.
Das Heil an sich braucht keine Erziehung, das Heil zu erlangen. Aber das Christsein hier zu erleben, braucht man eine Erziehung.
Ich glaube, hier unterscheidet man wieder nicht genügend zwischen Beziehung zu Gott und Beziehung innerhalb der Gemeinde. Das Weltreich ist ein wandelbares, vergehendes Reich. Das Reich Gottes ist von Ewigkeit her und bleibt in Ewigkeit. Kein Einwand? Im Weltreich ist Gott auch vorhanden und wirksam, aber verhüllt und verborgen. Im Reich Christi ist Gottes eigentliches Wirkungsfeld. Noch einmal. Im Weltreich ist Gott auch vorhanden und wirksam, aber verhüllt und verborgen. Im Reich Christi ist Gottes eigentliches Wirkungsfeld. Die Gegenüberstellung ist nicht ganz geglückt, glaube ich. Ist nicht ganz parallel. Hätte er unverhüllt und nicht verborgen, und aber dann wäre es wieder kritisch gewesen. Ja? Dann ist es auch verhüllt und verborgen, ja?
Das vergeistigt Gott ja ein bisschen, wie die These. Gott ist der Schöpfer und das, ich weiß nicht, ob Sie das gesagt haben, dass man das sehen muss, dass der Retter und der Schöpfer der gleiche ist.
Ja.
Dass, also, dass Gott nur verhüllt in der, ja, eigentlich in der Welt regieren ist. Ne?
Mhm.
Das glaube ich nicht.
Wenn Gott Gericht bringt, ist das verhüllt?
Das ist ja eine Hand, nicht er.
Es heißt in Ezechiel, Gott wird die eindringenden Israel, eindringenden Völker richten und alle werden erkennen. Ja? Es wird ein Hinweis sein auf die Majestät Gottes. Es scheint mir noch ein gewisser Lichtstrahl, nicht verhüllt. Obwohl im Allgemeinen man sagen, vielleicht sagen kann, es verhüllt. Sie wollen was sagen?
Ich würde auch sagen, es liegt sicher daran, dass also jemand, der das Gericht ist, entweder selber erfährt oder beobachtet, dass es zum Beispiel für den Nichtgläubigen nicht unbedingt gesagt ist, dass dadurch jetzt, dass das ein Eingreifen, dass das jetzt ein Eingreifen Gottes ist, ein Gerichtshandeln Gottes ist.
Ja.
Das, also wenn man sich die Naturkatastrophe heute ansieht, dann kommt kein Mensch auf die Idee, dass das das eindringlichste Mahnung Gottes sein kann oder sein könnte. Also ich meine jetzt von dem Nichtgläubigen.
Es heißt dann auch in der Offenbarung, dass es Gerichte gibt und die Menschen werden nicht Buße tun. Ja. Das gibt es. Nur wenn, dies ist jetzt, das sind alle Thesen, die ich aufgeführt habe, jetzt noch etwas anderes. Nur wenn in dieser Weise verstanden ist, dass Reich Gottes und Weltreich nichts miteinander zu tun haben, wird der dialektische Gegensatz sinnvoll, sie haben alles miteinander zu tun. Nur wenn in dieser Weise verstanden ist, dass Reich Gottes und Weltreich nichts miteinander zu tun haben, wird der dialektische Gegensatz sinnvoll, sie haben alles miteinander zu tun. Dies ist ein Wort von Jell jetzt. Lell, Entschuldigung. Verstehen Sie ihn? Die Theologie ist schwer. Hm?
Das Wörtchen alles. Da würde ich eben fragen, das ist natürlich die Spannung, die ich ja vorhin auch aufgezeigt habe.
Mhm.
Sie müssen unterschieden werden. Da bin ich also ganz auf Seiten Luthers jetzt in diesem Fall.
Mhm.
Aber wo sind die Angeln? Ja? Wo ist dieses Zweite? Oder wie kann man das praktisch vollziehen? Sie haben alles miteinander zu tun. Ja, wie denn jetzt praktisch? Wenn sie doch unterschieden sind.
Vielleicht dort, wo wir vorhin waren, nämlich dass letztlich ohne Heil nichts geschehen kann. Ohne Hilfe Gottes, ohne Eingreifen Gottes. Wenn Gott nicht bewahrt, was viele Leute vorlaufende Gnade nennen, beziehungsweise allgemeine Gnade. Ich bezweifle noch den Gebrauch dieses Wortes Gnade in dieser Beziehung. Ich meine, es ist an falschem Ort gebraucht. Aber Gott wirkt, ob das Gnade heißt, das ist eine andere Sache. Aber Gott wirkt, er bewahrt in der Welt. Er Er hält die Schöpfung selbst zusammen, den Riss, damit der Riss nicht zu stark auseinanderbastet. Er hält das Üble auf, er gebraucht die Regierung und so weiter. Ja?
Wird nicht gerade an den 10 Geboten am Eingang deutlich, ich bin der Herr, dass die beiden Bereiche zusammenhängen, dass nämlich Gott der Herr im Reich Christi ist, darüber steht und auch Gott der Herr ist, der über dem Reich der Welt steht. Insofern gehören sie zusammen.
Gehen Sie noch einen Schritt weiter in der Präambel.
Ich bin der Herr, dein Gott.
Weiter.
Der dich aus dem Sklavenhause aus Ägypten geführt hat.
Was ist das?
Ja, das heißt natürlich herausgerissen aus der Welt.
Das ist Rettung, ja?
Das ist Rettung, ja.
Das ist sehr interessant, dass Rettung die Grundlage ist der 10 Gebote. Da hätten wir wieder eine gemeinsame Basis. Wenn Widerspruch und Entsprechung jeweils das Ganze meinen, dann kann sich hier keine Zwischeninstanz einschieben, die davon ausgenommen wäre, also etwa die Kirche. Sie kann nicht das Reich Gottes in der Welt repräsentieren. Hier liegt der bleibende Widerspruch der zweireiche Lehre gegen die katholische Lehre von der Repräsentation Christi durch die Institution Kirche. Hier möchte ich, dass Sie genau denken. Ich werde noch einmal lesen. Wenn Widerspruch und Entsprechung jeweils das Ganze meinen, dann kann sich hier keine Zwischeninstanz einschieben, die davon ausgenommen wäre. Also etwa die Kirche. Sie, die Kirche, kann nicht das Reich Gottes in der Welt repräsentieren. Das Reich Gottes in der Welt. Hier liegt der bleibende Widerspruch der zweireiche Lehre gegen die katholische Lehre von der Repräsentation Christi durch die Institution Kirche. Es kostet Energie, ja?
Also ich würde sagen, an der Stelle würde ich jetzt wieder eher der katholischen Meinung zuneigen, nicht die Institution der römischen Kirche repräsentiert,
ja,
weil es Gott ist, aber der Leib Christi macht doch ein Stück Reich Gottes in dieser Welt sichtbar.
Ja? Und ist der Leib Christi überhaupt sichtbar? Die Gemeinden, die wir ja sehen, die sind ja selbst nichts, aber es ist auch ungläubig. Von daher ist es überhaupt sichtbar.
Du bist doch sichtbar.
Ja, schon. Aber wenn wir die Gemeinden sehen, dann ist es los.
Er hat Ihnen großes Vertrauen entgegengebracht. Er hat vorausgesetzt, Sie sind Christ, Sie gehören zum Leib Christi.
Ich würde sagen, im Prinzip hat er auch wieder recht. Ja? Natürlich sind die Gemeinden, deswegen würde ich sagen, nicht die Institution, nicht
ja,
die freie Gemeinde oder die Baptisten oder diese Institution. Aber de facto existiert Leib Christi leibhaftig in dieser Welt durch seine Gemeinde, die ich natürlich jetzt nicht genau lokalisieren will. Ich will jetzt nicht sagen, also du, sondern ja, ich sage irgendwo, ja. Das ist
ich denke, dass das Reich Gottes in dem Sinne nur dann sichtbar ist, wie Jesus auch sagt in Johannes, wenn die Christen Liebe untereinander praktizieren und wenn sie Einheit haben, dann sind sie eine Demonstration von dem Reich Gottes, auch von Jesus, auch dass er von Gott gesandt ist. Aber wenn sie eben diesen Auftrag nicht erfüllen, wenn sie das nicht sind, dann haben sie eben darin ihren Wert verloren, ja, und ihre Aufgabe.
Vielleicht soll ich noch einmal hinweisen auf das Wort Repräsentation. Da an der Stelle setze sich auseinander. Weniger an das vor allem sichtbar werden, demonstrieren, das ist Tatsache. Repräsentation bringt Verantwortung mit sich. Die Frage ist, gibt es etwas, das Christi-Reich in dieser Welt repräsentiert?
Ja? Ja, das wollte ich eigentlich fragen. Wenn es nämlich, wenn man die Negativthese formulieren würde, dann würde es ja heißen, wenn nicht, also zum Beispiel die Institution oder der Leib, wer dann? Oder wird überhaupt repräsentiert?
Ja. Ja? Wie ist denn diese Römerstelle? Wo es steht, dass wir ja praktisch, welches Wort wird gebraucht von Paulus, dass wir Repräsentanten Gottes und Buse auf der Erde sind, da wo es geht, wir rufen euch zu Buße, also wo das
Botschafter in Christi Stadt.
Botschafter, ja, das ist das Wort von Repräsentanten.
Ja.
Da ist auch ein Reichsrepräsentant, ein anderer Reich.
Ja.
Da kommen in diese Gedanken hinein, da wird der Reich der Welt, der Reich Christi. Und wir sind Repräsentanten. Welches Wessensreich Repräsentanten Christi auf Wessensreich der Welt. Ja. Und da glaube ich, ist zu vertragen, der Gedanke der Repräsentation.
Ich denke, dass das Reich Christi unsichtbar repräsentiert ist in den Herzen. Also nicht sichtbar in einer Institution, sondern unsichtbar in all denen, die eben Christi Jünger sind. Man wird es nicht sichtbar sehen. Weil das, was wir sichtbar sehen, ist ja in einem Sinn schon wieder eine menschliche oder weltliche Form. Wie zum Beispiel eine Institution ist ja keine wirkliche Form, sondern eine weltliche Form.
Ist ein Gottesdienst eine Institution?
Ich meine, dass er beides ist. Er ist ein Stück Organisation, menschliche Organisation, aber auch Gegenwart Gottes, also Reich Gottes, beides ist er.
Institution ist nicht notwendigerweise, ja, mit Institution meinen wir eine bleibende Einrichtung. Etwas Bleibendes. Institution, eingesetzt. Das ist eine theologische Frage in der Ekklesiologie. Ist der Gottesdienst, gehört er von der Schrift her zur Gemeinde? Ist er eine bleibende Einrichtung? Ist die Taufe eine bleibende Einrichtung? Eine Institution?
Ja, ich denke schon.
Ist die Ehe eine Institution? In der Welt, aber nicht in der Gemeinde. Es sei denn, wir sagen, sie ist nicht die einzige Institution, vielleicht sollten wir so sagen, es gibt doch das andere. Ja.
Die Ehe ist schon eine Einrichtung für die Welt, aber die Taufe nicht. Da
ja,
ist ein Unterschied.
Ja.
Das ist eine Einrichtung für die Gemeinde.
Jetzt zurück zum Gottesdienst oder zur Versammlung der Gläubigen. Soll es die immer geben, bis Jesus kommt?
Ja.
Also ist sie eine Institution. Ist sie sichtbar?
Ja. Ja. Doch, ist auch sichtbar, aber ich denke, ja, weil ich gesagt habe, eine weltliche Einrichtung. Ich meine, die Organisationsform, wie zum Beispiel Gottesdienst äußerlich sich gestaltet, das kann auch ähnlich sein, zum Beispiel in einem Verein. Da kann die äußerliche Organisationsform ähnlich sein. Das Innere, was den Gottesdienst ausmacht, die Anbetung, die Gegenwart Gottes, das ist der Unterschied.
Aber der Verein macht das nicht beständig. Das ist der Unterschied. Die Gemeinde trifft sich, wie gesagt, wie Peter hier herkommt, aber der Verein trifft sich vielleicht einmal im Jahr. Und dann haben sie ein Jahr. Das ist der Unterschied.
Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Ich meine fast, dass Lell hier auf letzte Verantwortung hinweisen will. Wenn er sich zu Mühlhaupt gestellt hat vorhin, wenn er diese Thesen für gut findet, und wenn in den Thesen die Herrschaft Gottes sehr stark zum Ausdruck kam und weniger die Form der Kirche, dann wäre dies wahrscheinlich so zu verstehen, dass es keinen anderen Herrn in Christi Reich geben darf als er selbst. Und keine menschliche Instanz, sei sie noch so gut, darf dieses ersetzen. Das heißt, die Herrschaft Christi findet nicht in dem eine Autoritätsrepräsentation. Vielleicht ist das, was er meint. Insofern ist die Gemeinde nicht die Autorität Gottes in dieser Welt, in seinem Reich. Er bleibt Herr in der Gemeinde. Wir haben nur ein Haupt und das ist er. Wir haben keine sichtbare Repräsentation. Aber auf der anderen Seite, wenn wir sagen wollen, wenn wir fragen, ob das Reich Christi hier auf Erden ist, dann müssen wir sagen, die Gemeinde ist da, ja. Das ist sein Reich jetzt, das ist die neue Menschheit. Ja.
Das ist vor allen Dingen der Leib Christi.
Ja.
Und in dem Sinne, wenn wir nur Christus repräsentieren, dann kann man wiederum sagen, der Leib gehört ja zum Haupt.
Ja. So, war noch eine? Sie haben noch eine Frage?
Ja, ich wollte noch sagen, zum Werner. Was er meinte, war wahrscheinlich die Organisationsform, ob nun die Gemeinde organisiert ist im Rahmen eines Vereinsrechts, als öffentliche Körperschaft oder wie auch immer. Diese äußere Organisationsform, die kann ja hier nicht gemeint sein. Aber der Leib Christi, das meine ich, das müsste man schon betonen, nach meiner Erkenntnis. Ja. Auch wenn ich diesen Leib Christi jetzt nicht immer genau lokalisieren will, aber muss betonen, meine ich, dass er sichtbar ist. Mhm. Also er ist immer sichtbar und konkretisiert sich eben in den Wiedergeborenen und auch in dem, was sie tun.
Also ich würde sagen, dass der Leib Christi ein Hinweis auf das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist immer größer als die sichtbare Christenheit hier auf Erden. Dass die wahre Kirche unsichtbar eigentlich ist. Der Luther sagt einmal, dass wir nicht das Reich verbreiten, sondern dass das Reich seine Kinder verbreiten.
Noch einmal?
Der Luther sagt einmal, dass wir nicht das Reich verbreiten, sondern dass das Reich seine Kinder verbreitet. Das Reich Christi kommt auf uns zu.
Was meint er mit bereiten?
Dass Gott allein den Glauben schafft, das sagt er in der Servo Arbitrio und spricht da gleichzeitig von der Verborgenheit der Kirche, von der wahren Kirche. Er unterscheidet also zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche.
Ja, in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22, lesen wir: Sie befestigten die Seele der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Ist das hier zu verstehen? Das geht das Leben in Zukunft.
Hier geht es wieder um den Aspekt. Es gibt Reich Gottes ist jetzt und Reich Gottes ist nicht jetzt. Da ist eine Frage vom Aspekt. Dort wird Reich Gottes als etwas Künftiges gesehen. Im weiteren Rahmen kommt Christi Reich erst, wenn er kommt. Aber in einem vorläufigen Sinne ist Christi Reich jetzt schon da in seiner Gemeinde. Wir stehen unter seiner Herrschaft. Er ist unser König, unser Haupt. Kolosser 1. Wir sind ins Königreich des Sohnes bereits versetzt worden. Aber das Reich, das kommt, das ist noch nicht da. So wieder. Wir haben jetzt das Heil, aber wir haben noch nicht das ganze Heil. So. Haben Sie jetzt genug von diesem Thema? Es war sehr stückhaft, wie 1. Korinther 13 es schon sagte. Aber es lohnte sich, glaube ich, mal, sich damit zu beschäftigen. Wie viele Minuten haben wir noch?
12
Minuten? Also schneide ich das nächste Thema an. Wir sind beim Gebiet der Auftrag der Gemeinde bzw. Auftrag des Christen. Ich hatte zuerst in einem ersten Abschnitt gesprochen vom Auftrag im Allgemeinen. Und dann hatten wir den Abschnitt Schöpfungsauftrag. Kommen wir jetzt noch zu einem dritten Abschnitt. Den Heilsauftrag. dem Heilsauftrag. Der Heilsauftrag geschieht an zwei Orten, in der Welt und in der Gemeinde. Eigentlich in der Reihenfolge umgekehrt, je nachdem natürlich. Aber in dieser Reihenfolge werde ich sie besprechen. Sprechen wir also zuerst unter Römisch 1 vom Auftrag der Gemeinde in der Welt, vom Heilsauftrag der Gemeinde in der Welt. Die Gemeinde hat die Aufgabe des Zeugnisses. Das ist die neue Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Lichttragens. Wir haben vom Salzsein gesprochen. Gemeinde ist auch Licht in dieser Welt. Sie hat die Aufgabe, nachdem die Dunkelheit eingetreten ist, das Licht hineinzutragen in die Dunkelheit. Dies ist die Aufgabe des Evangeliums. Diese Aufgabe ist wichtiger denn die andere Aufgabe. Sie zielt auf Neuschöpfung. Die andere Aufgabe zielte auf Bewahrung der ersten Schöpfung. Christus, das Licht, ist gekommen und wir sind Zeugen von diesem Licht. Sprechen wir jetzt unter Groß A von Beweggründen für das Zeugnis in der Welt. Erstens, oder warum haben Christen Zeugen zu sein in der Welt? Warum haben sie einen Heilsauftrag in der Welt auszurichten? Was motiviert dieses grundsätzlich und wichtig? Erstens, Christen evangelisieren sind Zeugnis für ihren Retter, für ihren Herrn, weil sie den Sinn ihres Rettergottes haben, weil sie anders geworden sind im Denken. Sie denken so, wie ihr Gott denkt. Ihr Gott ist ein Rettergott und jetzt denken sie auch im Rahmen von Rettung. Sie haben Rettungsdenken übernommen. 1. Korinther 2, Vers 16. Wir aber haben Christi Sinn, Christi Denkweise, auch auf dem Gebiet der Rettung. Oder Römer 8, 6 bis 8. Geistlich gesinnt sein, vom Heiligen Geist her, schließt Rettungssinn ein. Früher gab es die Losung, gerettet sein gibt Rettersinn. Ein sehr gutes Wort. Gott verlangt nach der Rettung der Menschen und dem Christen verlangt ebenfalls nach der Rettung von Menschen. Ezechiel 18, 23 und 32. Gott will nicht den Tod des Sünders, auch 33, Vers 11. Ezechiel 33, 11. Ich werde sie nicht zitieren. Er will die Rettung des Sünders. Das soll das Verlangen des Propheten sein. Weil Gott die Rettung der Menschen will, deshalb sandte er gerade seinen Sohn. Johannes 3, 16 und 17. Gott sandte den Sohn nicht, um die Welt zu richten. Er sandte ihn zwecks Rettung der Welt. Was nicht heißt, dass die ganze Welt gerettet wird, aber das war der Zweck dieser Sendung. Und sie geschah aus Liebe zu Verlorenen, damit Menschen nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Apostelgeschichte 3, 26. Euch hat Gott Jesus gesandt zur Rettung. Galater 4, 4 und 5. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um zu erlösen, herauszuretten. Und 1. Johannes 4, Vers 14. Zweitens, zweiter Beweggrund, warum zeugen Christen vom Licht der Rettung Gottes? Christen werden getrieben von der Liebe Christi. Sie denken, wie Gott denkt, und sie lieben, wie Gott liebt. Das heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in ihrem Herzen. Es ist mehr als Wissen. Es ist eine lebendige Dynamik vorhanden. So wie Paulus es sagt in Philipper 1, ich liebe mit dem Innern Christi. Philipper 1, Vers 8. Und 15 bis 17 können hinzugenommen werden. Philipper 1, 15 bis 17. In 2. Korinther 5 sagt Paulus, die Liebe Christi drängt mich oder drängt uns. Es kommt aus einer Schlussfolgerung, aber es ist mehr als das. Wir schlussfolgern, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Aber er ist darum für alle gestorben, damit die, die leben, nicht für sich selbst leben. Und Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das führt er an, nachdem er in Vers 20 gesagt hat, wir sind Botschafter. Das bewegt Paulus. Der Gedanke an den Lieben, den Tod aus Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Drittens, der Befehl Christi ist da. Und wenn nichts anderes da ist, er steht da, um uns zu motivieren. Warum? Weil es geboten ist. Die Zusammenfassung dieses Befehls haben wir an mehreren Stellen in der Heiligen Schrift, in verschiedenen Formulierungen. Ich erinnere an Habakuk 1, Vers 8, baut das Haus, auch hier anwendbar, baut das Haus der Gemeinde Gottes, bringt Steine vom Schutthaufen der Welt, damit sie verändert und eingegliedert werden in diesen neuen Bau, neuen Tempel. Matthäus 28, Vers 19, geht hin unter alle Völker, unter den Menschen aller Völker. Ich bin immer noch nicht einverstanden, dass Ethne nur Volksgruppen bedeuten soll. Nach meinem Studium bedeutet dieses die Menschen in den Völkern, bezieht sich mehr, nicht nur, aber mehr auf Einzelne als auf Volksgruppen. Ein Ethnos ist ein Heide, das heißt, ein Nichtjude oder jemand, der zu einer Volksgruppe gehört. Das englische Wort Gentile passt besser als Übersetzung von Ethnos. Ihr wart Heiden, sagt Paulus zu den Ephesern, ihr wart Ethne, nicht waren sie Volksgruppen, sondern sie waren Leute aus den Volksgruppen. Die Gemeinde zu Ephesus stellt keine Nation dar, keine irdische Nation. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie diesem Problem begegnet sind, aber ich füge das hier ein. Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündet die gute Botschaft aller Schöpfung, aller Kreatur. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Schließt ein, ihr habt meine Zeugen zu sein, sie sollen das sein, was sie sind. 2. Korinther 5, Vers 20, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und 2. Timotheus 2, Vers 9, das Wort ist nicht gebunden, sagt Paulus einmal. Es wird also erwartet, dass es immer weiter gesagt wird. Wenn Paulus Timotheus daran erinnert, das Wort ist nicht gebunden, dann wird Timotheus indirekt daran erinnert, er soll das Wort weitergeben. Denn es kann nur dann nicht gebunden sein, wenn der Mund nicht zugebunden ist. Sonst ist das Wort gebunden. Das Wort ist nur nicht gebunden, wenn der Mund aufgeht. Graf Wellington führte einmal ein Gespräch mit einem Geistlichen, welcher meinte, es sei unmöglich, die ganze Welt zu evangelisieren. Worauf Wellington als Offizier sagte, wie lauten denn Ihre Befehle? Das war alles. Wir haben nicht zu fragen, ob es möglich ist, wir haben zu gehorchen. Viertens, Gemeinde evangelisiert, weil sie überleben will. Es ist eine Frage von Überleben. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Aber wer es behalten will, der wird es verlieren. Will Gemeinde nur sich selbst dienen und dafür sorgen, dass sie am Leben bleibt und nach innen lebt, selbstversorgt und nicht riskieren will, hinausgehen will von der Burg ihres Daseins in eine gefährliche Welt hinein, wenn sie ihr Leben im Verlauf des Zeugnisses nicht verlieren will, dann wird sie ihr Leben verlieren. Siehe Ephesus, verschwunden die Gemeinde von jenem Ort. Das Licht ist nicht die Kerze, der Leuchter Gottes ist ausgegangen. Ich erinnere an einen biologischen Vorgang. In den Zellen des Körpers findet man entweder Osmose oder Krebs. Eins oder das andere. Osmose ist die Weiterleitung von Leben durch die Zellenwände von einer Zelle zur anderen. Beim Krebs werden die Zellen voneinander isoliert. Ein sehr gutes Bild von dieser Aussage. Fünftens, fünfte Motivation. Wir evangelisieren, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Und der Heilige Geist ist gesandt worden in diese Welt. 1. Petrus 1, etwa, ich weiß nicht genau wo, etwa Vers 11. Die Apostel haben verkündet durch den vom Himmel apostolisch gesendeten Geist. Da wird Apostello gebraucht. Ich glaube sogar Ex-Apostello, wenn ich nicht